Er bekam keine Antwort. Frodo hörte seine Rufe nicht mehr. Er war längst auf und davon, rannte blindlings den Pfad zum Berggipfel hinauf. Zitternd vor Schreck und Kummer sah er noch immer Boromirs Wahnsinnsfratze und seine glühenden Augen vor sich. Bald war er auf dem Gipfel des Amonhen. Er blieb stehen und schnappte nach Luft. Wie durch Nebel sah er einen großen, ebenen Kreis mit mächtigen Steinplatten gepflastert und von einer verfallenen Brustwehr umgeben. Und in der Mitte, auf 4 gemeißelten Säulen, stand ein Hochsitz, zu dem eine Treppe mit vielen Stufen hinaufführte. Als Frodo auf dem uralten Sitz Platz nahm, war ihm zumute wie einem verirrten Kind, das sich auf den Thron eines Bergkönigs setzt. Zuerst sah er nicht viel. Er schien in eine Nebelwelt eingetreten zu sein, in der nur die Schatten lebten. Er hatte den Ring aufgesteckt. Dann lichtete sich hier und da der Nebel, und er hatte Gesichter, kleine, deutliche Szenen, als ob sie vor seinen Augen auf einem Tisch lägen, und doch fern. Töne waren nicht zu hören. Er sah nur helle, lebende Bilder. Die Welt schien geschrumpft und verstummt zu sein. Er befand sich auf dem Aussichtsturm, auf dem Amonhen, dem Berg des Auges, wie ihn die Menschen von Numenor genannt hatten. Nach Osten blickte er über weite, auf keiner Karte verzeichnete Länder hin, über namenlose Ebenen und unerforschte Wälder. Nach Norden blickte er, und der große Strom lag wie ein Band unter ihm, und die Nebelberge standen klein und hart in den Himmel wie abgebrochene Zähne. Nach Westen blickte er über das weite Grasland von Rohan, und den Orthanc sah er, Isengards Turm, aufragend wie ein schwarzer Dorn. Nach Süden blickte er, und zu seinen Füßen ballte sich der große Strom wie eine Woge, bevor sie sich überschlägt, und stürzte über den Raudosfall in einen schäumenden Abgrund. Und ein schimmernder Regenbogen tanzte auf der Gischt. Und Aethir Anduin sah er, das gewaltige Delta des Stroms, wo Myriaden von Seevögeln wie weißer Staub durchs Sonnenlicht wirbelten, und dahinter das grün-silberne Meer von unzähligen Wellenlinien gekräuselt. Aber wohin er auch blickte, überall sah er Anzeichen des Krieges. Im Nebelgebirge, wie ein Gewimmel von Ameisen, krochen Orks aus Tausenden von Löchern. Unter dem Laubdach des Düsterwalds kämpften die Elben und Menschen mit Untieren auf Leben und Tod. Das Land der Beorninger stand in Flammen, eine Wolke hing über Moria und an Loriens Grenzen stieg Rauch auf. Reiter galoppierten über das Gras von Rohan, von Isengard schwärmten Wölfe aus. Von den Häfen in Harad stachen Kriegsschiffe in See, und aus dem Osten strömten unablässig Menschen heran. Schwertkämpfer, Lanzenträger, berittene Bogenschützen, Häuptlinge auf Streitwagen, schwer beladene Ochsenkarren, alle Streitkräfte des dunklen Herrschers waren im Anmarsch. Dann, wieder nach Süden blickend, sah er Minas Tirith. In weiter Ferne schien es zu stehen. Eine schöne Stadt, mit weißen Mauern und vielen Türmen, stolz und prächtig auf einem hohen Felsen. Auf den Mauern blinkte Stahl, und viele Fahnen wehten auf den Zinnen. Hoffnung regte sich in seinem Herzen, aber gegen Minas Tirith stand eine andere Festung, eine größere und stärkere, im Osten, und dorthin wurde sein widerstrebender Blick nun gezogen, vorüber an den eingestürzten Brücken von Osgiliath und dem grinsenden Tor von Minas Morgul über die unheimlichen Berge, und er sah Gorgoroth, das Tal der Schrecken im Lande Mordor. Dunkelheit herrschte dort auch unter der Sonne. Feuer glühten zwischen Rauchschwaden, der Schicksalsberg stand in Flammen und dicker Qualm stieg von ihm auf. Dann wurde sein Blick in Bann geschlagen. Mauer über Mauer, Brustwehr über Brustwehr, schwarz und unermesslich stark, ein Berg von Eisen, das Tor von Stahl und der Turm von Adamant, so stand vor ihm Barad-dûr. Saurons Festung. Alle Hoffnung schwand.